Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Thomas Eisner wird heute über den Dienst sprechen. Genau lautet der Titel: Zum Dienst befreit. Schön, dass Sie reinhören.
Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich begrüße auch ganz herzlich die, die zuschauen, von nah und fern. Willkommen hier beim Gottesdienst in Bogenhofen. Ich bin in Markus Kapitel 4. Und wer die Geschichte mitverfolgen möchte, den lade ich ein, in der Bibel mitzuöffnen und Markus 4 mitzuverfolgen, wie es dort geschildert wird, nach dem Bericht von Markus. Markus Kapitel 4. Dort wird uns gesagt, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. In einem Fischerboot auf dem See Genezareth. Markus 4, ab Vers 35. Jesus hat nämlich zu seinen Jüngern gesagt, sie sollen an die andere Uferseite fahren. Sie sollen sich dort ausruhen. Das war sein Befehl. Das war sein Auftrag. Ganz klares Ziel vor Augen. Die Jünger waren gehorsam. Sie haben getan, was Jesus sagt. Aber dann haben sie doch die ganze Nacht auf hoher See verbracht. Die Geschichte ist ja bekannt. Unterwegs war Jesus eingeschlafen. Ein mächtiger, heftiger Sturm war ausgebrochen. So stark, dass die Jünger dachten, das ist unser Ende. Da haben die Jünger in dem Moment mehr den Sturm gefürchtet. Man könnte fast sagen, mehr der Macht des Sturmes vertraut, als auf die Gegenwart und Macht Gottes. Er war ja da. Und als sie um Hilfe schrien, und das mussten sie laut machen, und es war ja finster, sie konnten nichts sehen, sie spürten nur das Wasser, vielleicht haben sie sich manchmal einfach auch nur am Boot festgehalten, um nicht ins Meer geworfen zu werden. Sie schrien um Hilfe und weckten Jesus auf. Und dann durften sie seine Allmacht erleben. Jesus hat den Sturm gestillt. Jesus hat das Problem gelöst. Jesus hatte eine Antwort. Und am Ende bleiben zwei Fragen offen. Markus 4, Vers 40. Jesus fragt seine erstaunten Jünger: Habt ihr keinen Glauben? Weil sie eben in dem Moment mehr der Macht des Sturmes vertrauten, mehr Angst hatten vor dem Sturm, als darauf zu vertrauen, Gott ist größer und stärker als der Sturm. Und die Jünger antworten auf diese Frage auch mit einer Frage. Vers 41. Wer ist dieser? Wer ist der, dass selbst Wind und See ihm gehorsam sind? Wer ist er? Wie lautet die Antwort auf diese Frage? Diese Frage, wer ist Jesus? Am nächsten Tag, der Sturm ist vorbei, die Sonne geht auf, sie erreichen endlich wieder das Land. Ich stelle mir das so vor, dass die Jünger voller Freude aus dem Boot springen, denn die Nacht hatten sie auf offener See verbracht, da war nicht viel Schlaf mehr übrig. Ich stelle mir das auch so vor, weil es die ganze Zeit so schwankend war, dass sie jetzt froh sind, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, dass sie sich regelrecht ans Ufer legen und das Umarmen, den Boden küssen. Sie haben es geschafft. Sie haben es überlebt. Sie wissen, sie sind jetzt in einem heidnischen Gebiet. Sie haben Galiläa hinter sich gelassen. Sie sind jetzt im Gebiet der 10 Städte, der Dekapolis, in der Nähe von Gergesa oder Gadara, wie auch immer das übersetzt wird. Es ist ein jüdisch-heidnisches Grenzgebiet. Was machen Sie hier? Warum sind Sie zu den Heiden gefahren? Ja, der Auftrag war, weil Jesus so umdrängt war von so vielen Menschen, der Auftrag war, sich auszuruhen, einen Ort der Ruhe aufzusuchen. Müssen Sie erst zu den Heiden gehen? Müssen Sie erst zu den Heiden gehen, um sich auszuruhen? Was will Jesus bei den Heiden? Ist er nicht zuerst für die Juden da? Jesus sagt doch, das Evangelium wird gepredigt werden. Es wird gepredigt werden in der ganzen Welt. Also später oder doch schon jetzt? Weil den Jüngern das Gebiet fremd ist, schauen sie sich ein wenig um. Ich stelle mir das so vor, dass sie, nachdem sie jetzt das Ufer umarmt haben, aufstehen und mal schauen, wo sind wir hier eigentlich. Sie klettern ein bisschen den Hügel hinauf und sehen in der Nähe ein paar Felsen. Und in den Felsen erkennen sie Höhlen. Und sie wissen, manche Höhlen sind verschlossen mit runden Steinen. Ah, das sind also Gräber. Das ist ein Friedhof. Aber dann ist noch etwas, da ist etwas Seltsames so in der Nase, so in so ein Geruch. Als wäre vorher so ein Traktor mit Gülle drüber gefahren. Und dann trauen sie ihren Augen kaum. Was ist das? Sind das Schafe? Nee. Ziegen? Nee. Kühe? Auch nicht. Das sind Schweine. Und sie fangen an zu zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 600, 1000. 2000 Schweine. Könnt ihr euch das vorstellen? 2000 Schweine auf einem Haufen? Nicht nur Kleinvieh macht auch Mist. Die güllen jeden Tag dort die Hügel. Und das hinterlässt einen Geruch. Nun, vielleicht sagen sie sich, naja, plus gut, dass wir Juden sind. Mit Schweinen wollen wir nichts zu tun haben. Und was die wohl mit ihren Schweinen anstellen, naja, denkt man mal nicht drüber nach. Wir sind hier, um uns auszuruhen. Der Friedhof stört uns nicht weiter. Die Schweine lassen uns sicher auch in Ruhe, weil das sind ja Hirten, die passen da schon auf. Wir sind hier, um uns auszuruhen. Also legen sie sich einfach ins Gras, lassen die Sonne auf sie scheinen, lassen einfach mal alle Viere gerade sein und genießen die Ruhe. Immerhin war es ja eine anstrengende, durchwachte Nacht und es tut gut, einfach mal etwas Nachtschlaf nachzuholen. Aber dann kommt ein Schrei. Er ist noch in der Ferne, aber er kommt immer näher und immer näher und immer näher und sie werden herausgerissen aus ihrem Schlummer. Und ehe sie schauen, wo kommt denn das her, sehen sie, da kommt jemand vom Friedhof auf sie zugerannt. Ungepflegte Haare, hat keine Kleider an. Man sieht die Fesseln noch an den Händen und den Füßen, überall Wunden, die er sich selber zugefügt hat. Was werden sie jetzt gedacht haben in dem Moment? Mit den Schweinen, das war schon ein bisschen unheimlich, die Gräber da. Und jetzt kommt noch von den Gräbern jemand auf sie zugerannt. Also wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich der Erste, der wieder im Boot sitzt und anfängt zu rudern. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Vielleicht machen sie es auch, ich weiß es nicht. Der Bericht sagt es uns nicht. Aber falls sie es gemacht haben und alle wieder im Boot sitzen, dann werden sie feststellen, sie sind nicht vollzählig. Einer fehlt. Ihr Herr und Meister. Jesus hat nicht die Flucht ergriffen. Jesus steht dort. Jesus steht dort und schaut diesen Fremden da oder dieses Wesen da an, wie es auf ihn zugerast kommt. Und die Jünger schauen vielleicht auch zu und wundern sich, wer ist das, was ist das? Ist das ein Mensch? Ist das ein Monster? Ist das einer, der von den Toten auferstanden ist? Bei diesem Outfit? Seht, was Satan aus einem Menschen machen kann. Satan will die Menschen verwirren. Er will Beziehungen zerstören. Er will zur Gewalt und zu Bösem anreizen. Er schwächt den Körper, er verdunkelt den Geist. Er erniedrigt die Seele. Dieser Mensch ist die Frucht von Satan. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das braucht seine Zeit. Es geht schleichend. Im Alltag hat er Entscheidungen getroffen. Und über die Jahre sich an Dinge gewöhnt und immer mehr ist er zu einem Gefangenen von Satan geworden. Schließlich konnte er nicht mehr anders. Er hatte die Freiheit verloren. Und die Dämonen haben die Kontrolle übernommen. Nun ist er besessen. Er hat keine Selbstbeherrschung mehr. Die Kontrolle völlig verloren. Er ist eine Behausung von tausenden Dämonen geworden. Ein Sklave Satans, Gefangener in Süchten, abhängig von Unmoral und Sünde. Aber er will frei sein. Er sehnt sich nach Freiheit. Nun beobachten sicherlich gespannt die Jünger, was passiert. Dieses Wesen rennt auf Jesus zu. Was wird geschehen? Wird Jesus standhalten? Oder wird das Wesen Jesus besiegen? Schaut, was da steht in Markus 5, Vers 6. Als dieser Besessene Jesus von Ferne sieht, läuft er. Er kommt zu Jesus, aber er fällt vor Jesus nieder. Und das Wort hier im Urtext, proskeneo, bedeutet tatsächlich auch anbetend niederfallen. Er fällt anbetend vor Jesus nieder. Dieser Kampf ist schon entschieden. Es ist schon ganz klar, wer der Sieger und wer der Verlierer ist. Jesus ist der Sieger und Satan ist der Verlierer. Und als er zu ihm kommt und vor ihm niederfällt, da sagt er zu ihm, Jesus, Vers 7 ist es, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Haben wir richtig gehört? Was sagt der Besessene? Der Besessene kennt Jesus. Er kennt ihn beim Namen. Er spricht ihn mit dem Namen an. Woher kennt er ihn? Nun, wer spricht hier eigentlich? Ist es der Mensch oder die Dämonen? Natürlich sind es die Dämonen. Und Jakobus sagt uns doch in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 19, dass auch die Dämonen glauben und zittern. Ja, der Besessene kennt Jesus. Aber er nennt ihn nicht nur Jesus. Er nennt ihn hier sogar Sohn Gottes des Höchsten. Satan kennt Jesus. Das ist kein Spott, das ist die Wahrheit. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes des Höchsten. In der Nacht haben sich doch die Jünger noch gefragt, wer ist dieser? Wer ist es? Wer ist dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorsam sind? Wer ist Jesus? Und jetzt bekommen sie die Antwort auf ihre Frage. Und die Antwort bekommen sie von einem Besessenen, der in diesem Fall die Wahrheit sagt. Was wir hier sehen, ist eine Begegnung von Licht und Finsternis. Es ist der große Kampf auf diesem Planeten. Der Engel Satan auf der einen Seite mit seinen Helfern und Dämonen und Jesus auf der anderen Seite. Aber der von Dämonen Besessene kniet vor Jesus. Denn Jesus ist der Sieger. Nun hat der Besessene gesagt zu Jesus, ich beschwöre dich bei Gott, ein Schwur bei Gott, dass du mich nicht quälst. Ist Jesus gekommen, um zu quälen? Nein. Aber Satan denkt so über Gott. Und viele Menschen fallen darauf rein. Jesus hatte bereits das Machtwort gesprochen. Er hatte ja schon angeordnet, dass dieser Mensch frei werden soll, dass die Dämonen ihn verlassen sollen. So muss also Satan diesen Menschen freigeben. Die Würfel sind gefallen. Jesus ist der Sieger. Aber Satan will nicht so schnell aufgeben. Wenn er geht, dann will er noch großen Schaden anrichten. Jesus versucht, mit diesem Menschen in Kontakt zu treten und er fragt ihn, wie heißt du? Der Mensch will vielleicht seinen wahren Namen sagen, aber erneut sprechen die Dämonen aus ihm heraus. Legion, denn wir sind viele. Oder Legion. Wenn er hier wirklich eine römische Militäreinheit meint, dann sind das immerhin 6.000 Fußsoldaten und 700 Reiter. Wenn man das wörtlich nehmen möchte, so viele Dämonen in einem Menschen. Und Jesus ist nur einer, für ihn kein Problem. Jesus ist der Sieger. Die Dämonen wollen also mit Jesus verhandeln. Vers 10. Sie bitten Jesus, dass sie das Land nicht verlassen müssen. Es wird uns sogar gesagt, da ist eine große Schweineherde, 2.000 an der Zahl, wahrscheinlich so Pi mal Daumen. Und sie bitten Jesus, dass sie in die Schweine fahren dürfen. Sie brauchen also hier die Erlaubnis, dass sie das dürfen. Sie wollen also lieber in die Schweine fahren und dabei großen Schaden anrichten. Und Jesus erlaubt das. Verstehen wir das? Im nächsten Moment bricht Panik in der Schweineherde aus. Man hört ein Quieken und ein Grunzen. Und in Vers 13 kann man beobachten, wie in einer Tour, als wären sie alle angepiekst, in eine Richtung rennen, nämlich den Abhang und hinunterstürzen und in den See Genezareth stürzen und alle ertrinken. Alle. Könnt ihr euch das vorstellen? 2000 Schweine im See Genezareth. Alle ertrunken. Jemand sagt einmal scherzhaft, spätestens seit dieser Geschichte wissen wir, dass Schweine von Dämonen besessen sind. Kann Satan auch Tiere kontrollieren? Hat jemand mal gefragt. Antwort: Ist es nicht im Paradies schon losgegangen? Die Schlange? Ein großer Schaden ist angerichtet worden und Jesus hat es erlaubt. Die Schweinehirten, die da waren, um das zu verhindern, die sollten ja die Schweine hüten, die hatten keine Chance. Also rennen sie in den Ort zurück und holen all die Besitzer zusammen, weil das waren ja nicht ihre Herde. Es war wahrscheinlich zusammengestellt. Dem einen gehörten 10, dem anderen gehörten 20 und so kam halt die Riesenherde zustande. Sie sollen im Ort die Besitzer holen. Und nun stelle ich mir vor, dass inzwischen die Jünger sich auch langsam wieder zu Jesus trauen. Denn sie merken, dass dieser Besessene, der sich ja rein äußerlich noch nicht so sehr verändert hat, nach wie vor hat er keine Kleider an, nach wie vor hat er seine Fesseln, nach wie vor sieht man seine Wunden, nach wie vor sein wirres Haar, ungepflegt, wahrscheinlich lange nicht geduscht, also der wird wahrscheinlich vom Geruch her keinen Unterschied machen zu den Schweinen, die da sind. Und sie kommen langsam heran und sie merken, als sie in seine Augen schauen, da hat sich was verändert. Plötzlich strahlt der Frieden aus. Und seine Augen werden feucht. Und er weint vor Freude. Er ist frei. Wie sich das anfühlt. Ein neues Leben. Die Jünger kümmern sich jetzt um den Mann, so stelle ich mir das vor. Sie gehen mit ihm waschen. Wobei, man muss halt dran denken, ja, unten im Wasser, neben ihrem Boot, 2000 Schweine, aber sie schieben wahrscheinlich ein paar auf die Seite und helfen ihm. Wie soll es sonst gehen? Und versorgen seine Wunden. Und geben ihm was anzuziehen, damit er jetzt anständig aussieht. Und nach einer Weile sieht er aus wie ein neuer Mensch. Und dann erzählt er seine Geschichte. Er erzählt, dass er Familie hat, dass er verheiratet ist, dass er Kinder hat, er hat ein Heim. Jesus schickt ihn am Ende in sein Heim, dass er im Alltag Entscheidungen getroffen hat und oft waren diese Entscheidungen falsch. Er hat es schon gewusst, aber er hat trotzdem weitergemacht und er wurde immer süchtiger und schließlich ein Sklave Satans und er hasste die Menschen. Satan hat die Kontrolle über sein Leben übernommen und schließlich wohnte er bei den Toten, da wo die Gräber sind. Man hat ihn gefesselt, aber übermenschliche Kräfte haben ihn wieder befreit. Er hat öfters Menschen verletzt, er hat sie angegriffen, vielleicht auch manche getötet. Jesus wollte er eigentlich auch angreifen, aber irgendeine Macht hielt ihn davon zurück. Woher er Jesus kennt? Satan kennt doch alle Menschen. Satan kennt auch Jesus. Und er zittert. Jesus ist der Sieger und Satan ist der Verlierer. Jetzt hat Satan keine Kontrolle mehr über sein Leben. Er ist eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Und im 1. Johannes 5, Vers 4 steht doch, alle, die aus Gott geboren sind, überwinden die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Er hat Jesus kennengelernt. Er ist dadurch ein neuer Mensch geworden. Jesus hat ihn von der Macht Satans befreit. Er hat Jesus als Sieger erlebt. Er möchte Jesus nachfolgen. Unterdessen kommen natürlich die Hirten mit den Einwohnern, mit den Eigentümern aus der Stadt zurück. Sie kommen zu Jesus in Vers 15 und sie beobachten und beobachten. Und sie sehen, dass derjenige, der ihnen oft das Leben so schwer gemacht hat, der vielleicht sie so oft auch geschadet hat, dass der jetzt zu den Füßen Jesu sitzt bei klarem Verstand, dass er ein neuer Mensch ist, dass von ihm kein Schaden mehr ausgeht. Sie entdecken und sehen, tatsächlich ist Jesus einer, der Macht hat über das Böse. Sie sehen aber auch ihren Verlust. Sie sehen, dass alle Schweine weg sind. Ja, dass sie da unten unter dem Abhang im See Genezareth liegen und dass sie alle ertrunken sind. Sie sehen ihren Verlust und sie treffen eine Entscheidung. Und der Verlust ihrer Schweine bedeutet ihnen mehr als das Angebot der Freiheit, das Jesus ihnen gibt. Und sie fürchten sich. Sie haben in dem Moment Angst. Angst, dass sie noch mehr verlieren. Angst vor noch mehr Verlust. Sie können zwar erahnen, welche Macht Jesus hat und welche positiven Veränderungen es mit sich bringen könnte, aber gleichzeitig sehen sie auch den Verlust. Sie sehen das als Schaden. Und diese Angst vor dem Verlust wiegt für sie schwerer als die Macht Jesu, einen Menschen zu befreien. Die Schweine waren ihnen lieber als das Angebot Jesu, frei zu sein. Und im Vers 17 lesen wir, dass sie aus Angst, noch mehr zu verlieren, Jesus bitten, ihr Gebiet zu verlassen. Für mich klingt das fast so, dass sie sagen, diesen Sieger brauchen wir nicht. Wir kommen alleine klar. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Verlust klarkommen. Diese Tiere, diese Schweine. War das ein Verlust? Wie viel bedeuten uns die Dinge dieser Welt? Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, ist das ein Verlust oder ist das ein Gewinn? Wir nehmen Jesus als Heiland an. Er beschenkt uns reichlich, er vergibt uns unsere Schuld, er ist unser Erlöser, unser Heiland. Wir nehmen Jesus als unseren Herrn an, weil wir darauf vertrauen, dass sein Wille für unser Leben das Beste ist. Was er sagt, ist zu unserem Besten. Er macht keine Fehler, alles ist gut. Und als Herr und Heiland zeigt er uns sogar, dass er uns gegenwärtig ist als unser Hirte. Er ist unser Heiland, er ist unser Herr, er ist unser Hirte, er ist unser Helfer. Ist das zu unserem Schaden? Wir können nur gewinnen, wenn wir die Welt verlieren. Aber lieben wir die Welt und die Sünde mehr als Gott? Meinen wir, dass wir ewiges Leben bekommen, wenn wir die Sünde mehr lieben als Gott? Warnt nicht Jakobus, schreibt er nicht in Jakobus 4, Vers 4, dass wir uns nicht belügen sollen und nicht betrügen sollen, sondern Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott? Da kommt Jesus in unser Leben, er ist unser Herr, unser Heiland. Wir erleben ihn als Hirte, wir erfahren ihn als Helfer. Da möchte er unser Denken verändern. Und unser Denken verändert sich. Man spricht von einer Bekehrung, einer Sinnesänderung, eine Wende im Denken um 180 Grad. Und was uns vorher noch lieb und teuer war, das halten wir für das, was es jetzt in Wirklichkeit ist, nämlich Dreck und Mist und Müll und Schande und Sünde. Es ist letzten Endes alles fürs Feuer. Wir lernen es zu sehen mit den Augen Gottes. Und wir sehen, was es ihn gekostet hat, um uns zu erlösen. Und wir entscheiden uns, ihm zu vertrauen, weil sein Wille das Beste für unser Leben ist. Ist das ein Verlust oder ist das ein Gewinn? Natürlich kostet Nachfolge, wir geben Dinge auf. Wir legen Lasten ab, wir lassen Dinge zurück, die uns sonst nur hindern. Aber ein Mensch, der Jesus liebt, trauert dem doch nicht nach. Wer Jesus nicht liebt, der trauert dem nach und sieht es als Verlust. Wir wollen uns aber auf die Seite des Siegers stellen. Eine Bekehrung, eine Sinnesänderung, eine Wiedergeburt, das hat doch Einfluss nicht nur auf unser Denken. Das beeinflusst die Werte unseres Lebens. Es beeinflusst auch unseren Lebensstil. Das, was wir tun oder nicht tun. Jesus ist der Sieger. Und siegreich leben, auf der Seite des Siegers bleiben, das möchte auch dieser Mann. Leider wissen wir seinen Namen nicht. Wir nennen ihn immer den Besessenen, aber er ist jetzt nicht mehr besessen. Er möchte auf der Seite des Siegers stehen. Und wenn jemand von uns so von Satan besessen gewesen wäre, würden wir das nicht auch wollen, auf der Seite des Siegers stehen, Jesus nachfolgen, bei Jesus bleiben, von ihm lernen, ganz eng mit ihm verbunden sein? Nun, weil Jesus also von den Bewohnern dieses Landes vertrieben wird, fortgeschickt wird, weil sie sagen, bitte verlass uns wieder, und Jesus drängt sich ja nicht auf, steigen alle wieder ins Boot. Und ich stelle mir vor, auch dieser Mann steigt mit ins Boot. Das scheint für ihn schon selbstverständlich zu sein. Er hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Er möchte bei Jesus sein. Er möchte an dieser Quelle, von dieser Quelle trinken. Aber Jesus sagt zu ihm, nein, nein. Warum nicht? Vers 19. Nein, du gehst nach Hause zu den Deinen, also zu deinen Angehörigen, zu deiner Familie. Kann auch darauf hindeuten, dass er verheiratet ist und Kinder hat. Und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Ja, manche sind vielleicht berufen, in die Ferne zu gehen und packen ihre Sachen und gehen nach Afrika. Aber die meisten von uns sind doch dazu berufen, hier zu Hause zu wirken, in dem Umfeld, wo wir sind, in der Familie, der kleinsten Zelle der Gesellschaft, in der Verbindung mit den Nachbarn, mit den Klassenkameraden, mit den Studienkollegen, mit den Arbeitskollegen, mit den Verwandten. Wisst ihr, dass dieser Mann der erste Missionar ist, den Jesus ausgesandt hat? Noch bevor er seine Jünger aussendet, zu zweit, und bevor er die 70 aussendet, es ist der erste Missionar, dem man den Auftrag gibt, geh und verkündige, welch große Dinge der Herr an dir getan hat. Und wir kennen leider seinen Namen nicht. Als sich das Boot entfernt, steht der Mann sicherlich noch lange am Ufer und schaut nach. Und ich stelle mir das auch so vor, dass er dort jetzt auf diesem Hügel steht, während Jesus und seine Jünger wieder ins Boot einsteigen, mit den Rudern diese Schweinekadaver auf die Seite schieben, alle anderen, die sind wahrscheinlich unten und holen jetzt ein Schwein nach dem anderen aus dem Wasser wieder raus, um es irgendwie noch vielleicht, irgendwie noch zu verarbeiten. Und er steht noch lange da und schaut zu. Er wäre gerne bei Jesus gewesen, er wäre ihm gerne nachgefolgt, er wäre jetzt gerne mit unten in dem Boot, aber Jesus hat zu ihm gesagt, geh nach Hause, geh zu deiner Familie und sage ihnen, was Gott an dir getan hat. Er sieht dann, wie sich das Boot entfernt. Vielleicht winkt er ihnen noch nach. Vielleicht winken sie zurück. Vielleicht fragt er sich, werden wir uns je wiedersehen? Vielleicht fragen wir uns, wie erfolgreich ist er denn überhaupt als Missionar? Wie viele Bibelstunden hat er denn bekommen? Kann er die 28 Glaubenspunkte erklären? Kennt er die Auslegung von Daniel 2? Sollte er nicht, um effektiv zu sein, erstmal eine Bibelschule besuchen? Wenigstens eine Kurzbibelschule? Oder wenn nicht gleich, wieso nicht, nach Bogenhofen gehen, Theologie studieren? Er hat kein Theologiestudium hinter sich. Was lernen wir aus der Geschichte? Nun, wir müssen nicht erst warten, bis wir alles wissen, damit wir brauchbar sind für Jesus und seinem Werk. Wenn wir eine Erfahrung mit ihm gemacht haben, reicht das aus. Und sein Auftrag ist, geh hin und erzähle den anderen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat. Du musst noch nicht alles wissen und nicht alles erklären können. Aber der Auftrag gilt jedem von uns. Jedem. Er hat den Auftrag verstanden. Also dreht er sich um und geht. Und während er den Hügel verlässt und über einen nächsten Hügel kommt, sieht er seinen Heimatort. Das kommt ihm alles bekannt vor. Er ist ja dort groß geworden. Schon öfters haben ihn die Dämonen dort weggetrieben, aber er geht jetzt dort wieder hin. Während er den Ort betritt und manche ihn erkennen, da ziehen sie wahrscheinlich ihre Kinder in die Häuser, schließen die Türen zu, machen die Fenster zu, sagen sich, oh, jetzt kommt der schon wieder. Schließlich kommt er zu seinem Haus, zu seiner Familie. Es ist sein Haus, also braucht er nicht anklopfen. Er geht hinein und sagt, ich bin da. Oh, in dem Moment haben sie große Angst. Was wird jetzt wieder passieren? Das letzte Mal, da hat er hier rumgeschrien, da hat er uns verletzt, da hat er viel Chaos angerichtet. Wahrscheinlich ergreifen sie gleich die Flucht, so aus der Hintertür raus, aus dem Fenster raus. Aber er sagt, hey, Moment mal, ihr braucht nicht vor mir weglaufen. Ihr braucht für mir keine Angst zu haben. Ein Mann namens Jesus ist mir begegnet, der hat mein Leben völlig verändert. Er hat die Dämonen aus meinem Leben getrieben. Ich bin nicht mehr gewalttätig. Ich tue euch nicht mehr weh. Ich schreie nicht mehr rum. Ich bin ein anderer Mensch. Und in dem Moment kommen sie vorsichtig, wahrscheinlich die Jüngste, ne? Ganz vorsichtig. Papa, bist du es wirklich? Und die ganze Familie ist wieder vereint. Am nächsten Tag geht er zu seinem Nachbarn und klopft an. Der Nachbar erkennt ihn und will sich gleich verteidigen. Aber er sagt, hey, Moment, bleib ganz ruhig. Ich will dir was erzählen. Hast du von dieser Schweinerei gehört gestern da? Diese Sauerei da am See Genezareth? Ja, da waren auch 20 von mir dabei. Du, ich will dir erzählen von dem, der so mächtig ist, der mein Leben verändert hat, der auch dein Leben verändern kann, der auch dir Freiheit schenkt, wahre, echte Freiheit. Und so geht er von Haus zu Haus, von Nachbar zu Nachbar, von Freund zu Freund. Und immer erzählt er seine Geschichte. Und das hat einen großen Einfluss auf das ganze Gebiet. Als Jesus später wieder in das Gebiet kommt, und Markus berichtet uns davon in späteren Kapiteln, da sind die Menschen vorbereitet. Und vielleicht war er auch wieder dabei, der sich gefreut hat, Jesus zu sehen. Wird uns leider nicht berichtet, aber vielleicht erfahren wir die Geschichte mal im Himmel. Und dort sind die Menschen bereit, sie kommen zu Jesus, sie bringen ihre Kranken zu Jesus. Und Jesus macht sie gesund. So hatte Satan versucht, die Ausbreitung des Evangeliums in diesem Gebiet zu verhindern, durch diesen großen Verlust mit den Schweinen. Aber gleichzeitig benutzt doch dieser Befreite diese Geschichte, um Menschen auf die Allmacht Gottes hinzuweisen. Gerade dieses Ereignis schreibt Ellen White in ihrem Buch, ein Klassiker, der Sieg der Liebe, auf Seite 325, gerade dieses Ereignis rüttelte die Menschen so auf wie kein anderes und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf Christus. Und nachdem Jesus weggegangen war, blieb als Zeuge seiner Macht dieser Mensch zurück. Menschen, die zu Satans Werkzeugen herabgewürdigt worden sind, schreibt sie weiter, können auch heute noch die Macht von Christus erfahren. Und sie können auch heute noch Botschafter seiner Liebe werden. Dieses Angebot steht jedem zur Verfügung. Also laden wir Jesus als Sieger in unser Leben ein und leben mit ihm jeden Tag. Also lassen wir doch Jesus unser Leben verändern und vertrauen darauf, dass er nicht nur Heiland, sondern auch Herr. Und nicht nur Herr, sondern auch Hirte. Und nicht nur Hirte, sondern auch Helfer unseres Lebens ist. Er ist der Sieger. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.